Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Mein Gast heute, Denise Schuster. Und ich sag euch direkt, ich würde sagen, es wird stürmisch. Denise ist Gründerin und Geschäftsführerin von Park Your Truck und sie verkörpert das, was immer so gewünscht und auch öffentlich diskutiert wird, aber sehr selten in Deutschland ist. Sie ist Gründerin eines Startups und das auch noch in der Logistikbranche und mit einem digitalen Geschäftsmodell. Sie ist außerdem Mutter und sie ist sichtbar und bringt sich ein mit ihrer Stimme. Und doch wird sie mit ihrer Geschäftsidee nicht nur getragen, was ja schön wäre, sondern sie muss wahnsinnig kämpfen gegen Vorurteile, für Anerkennung und vor allen Dingen auch um Investorengeld. Und sie sagt, und das ist eine ganz schön harte Aussage, wir haben hier keine Gleichberechtigung. Und sie wird erzählen, welche Vorurteile ihr als Geschäftsfrau begegnen, Vorurteile, die das Unternehmen beim Wachsen hindern und damit ja auch den Standort Deutschland. Aber sie hat natürlich auch eine gute Botschaft für Gründerinnen. Kenne die Spielregeln in einer männlich geprägten Branche und bereite dich vor. Und das wollen wir jetzt tun, euch vorbereiten. Herzlich willkommen, Denise.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Ich freue mich total, dass du hier zu Gast bist. Ich habe ja schon mal angekündigt, dass es stürmisch werden könnte, weil du ja auch durchaus sehr, sehr klare Statements hast. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal erläutern, wer bist du, was machst du und was ist Park Your Truck?
Sehr gerne. Also, wer bin ich? Wenn man so möchte, bin ich jemand, der schon ziemlich genau wusste, dass er sich nicht so gut unterordnen kann in einer normalen Firma. Also ein schlechter Angestellter bin sozusagen. Meine Mama wollte immer, dass ich auch den Beamtenweg einschlage, das wusste ich schon ganz genau, dass das nicht meiner ist, sondern ich wollte mich immer irgendwie selbst verwirklichen und deshalb habe ich BWL studiert, erstmal den Klassiker gemacht, um dann zu gucken, dass ich alle Möglichkeiten habe und da bin ich eigentlich schon ziemlich konfrontiert worden mit dem Thema, dass ich gerne führen möchte und eigentlich auch viele eigene Ideen habe, die ich gern durchsetzen möchte. Und dann war es eigentlich schon klar, dass ich irgendwann mal den Weg einschlagen würde, ein bisschen selber was zu gründen. Aber bis dahin war sozusagen mein Weg ganz klassisch. Und so hat es mich, bis ich 21 war, ja, mit Schule und Studium aus Dessau nach Bergisch Gladbach verschlagen. Und dort habe ich dann sehr viele spannende Kommilitonen kennengelernt, unter anderem meinen besten Freund, der hatte damals schon ein Startup und mit dem habe ich dann zunächst nach dem Studium einfach weitergemacht in seinem Unternehmen und konnte da schon aus dem Wohnzimmer heraus die ersten Ideen entwickeln. Wir haben Werbung im Flugzeug angeboten, damals total neu, und haben Werbung am Flughafen gemacht, super spannende Nische. Und da war ich ganze 8 Jahre in dieser Firma, später auch als Geschäftsführerin und habe auch europaweit Airlines beraten, Flughäfen beraten. Also das war eigentlich schon so mein klassischer Weg. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist mal ein bisschen Zeit für was Neues. Und mit dem MBA-Studium, was ich dann hinten drauf gesetzt habe, habe ich dann angefangen, Entrepreneurship-Luft zu schnuppern und das Thema Risikokapital für mich entdeckt. Und habe dann auch Park Your Truck gegründet.
Mhm. Kannst du was zu der Geschäftsidee sagen? Was macht Park Your Truck?
Park Your Truck ist im Prinzip eine Plattform und ein digitales Geschäftsmodell, das man sich vorstellen muss wie Booking.com, nur für Lkw-Stellplätze. Also wir betreiben europaweit Lkw-Stellplätze. Einerseits für große Kunden, exklusiv, dann mit auch Security und allem Möglichen. Und andererseits klassisch Autohof-ähnlich, als sogenannte Multi-User-Flächen für alle Arten von parkenden, wartenden Verkehren. Und dann kann ich mir also meinen Parkplatz über unser Reservierungssystem buchen, so wie man das eben von der Hotelbuchung kennt.
Und für alle, die gründen wollen, wie muss ich mir das vorstellen? Das war dann am Anfang so eine Geschäftsidee auf dem Papier, oder auf dem Papier ist gut, im Laptop. Und dann wusstest du, was du da alles dafür brauchst? Wusstest du, wie viel Geld du oder wie viel Geld brauchtet ihr? Was war so die Idee und die Vision dahinter ganz am Anfang?
Also eigentlich war es so, dass ich mit dem MBA-Studium dachte, ich hätte das ganze Rüstzeug mitbekommen. Das war ja sehr praxisnah. Das heißt, man hat diese Idee in der Gruppe entwickelt. Und damals war unsere Idee eben noch nicht LKW-Parken, sondern PKW-Parken und Teilen von privaten Stellplätzen. Und wir präsentieren die schon mal als Pitch vor Investoren in Silicon Valley und wissen genau, was wir tun müssen. Jeder Schritt wird begleitet. Das war also wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe dann auch gesagt, ich mache hier nichts just for fun. Wenn ich da mich reinknie, knie ich mich rein und dann akquiriere ich auch schon mal ein paar Parkplätze und mach's dann richtig. Und so habe ich dann auch alleine hinterher tatsächlich gegründet nach dem MBA und habe einen Risikokapitalinvestor gefunden, der auch bis heute an Bord ist. Und das war mehr oder weniger auch meinen Kontakten zu verdanken. Also mein Netzwerk war schon immer groß, auch damals in der Werbeindustrie. Da habe ich mich also schon darum bemüht, möglichst viele Kontakte zu knüpfen und auch zu halten. Und da konnte ich darauf zurückgreifen und habe dann den Investor gefunden. Aber dann war es halt nicht wie ein klassisches Unternehmen. Ja, man ist nicht so, dass man einfach mit Geld vollgeschüttet wird und dann zahlt man sich ein Gehalt aus und legt dann einfach los, sondern man muss ja ganz stark haushalten mit dem Geld. Ich habe damals 250.000 Euro bekommen und das ist natürlich überhaupt nicht viel, wenn man noch eine Plattform programmieren muss. Und ich war zwar alleine, aber ja, es hat also nicht gereicht, um mir wirklich ein Gehalt auszuzahlen. Und es hat 7 Jahre lang nicht gereicht, damit ich davon leben konnte, sondern ich habe das Geld natürlich gebraucht und auch noch jede Menge Fördertöpfe beansprucht, um dann das Unternehmen aufzubauen und die Plattform zu programmieren und so weiter. Das ging ja alles nur mit externer Hilfe. Und so habe ich also, wenn man so will, 2 Unternehmen gehabt. Ich habe ja auch noch ein eigenes Unternehmen gehabt, eine Beratungsfirma. Und mit der habe ich Telefonvermarktung gemacht, also übers Telefon Produkte vermarktet und Existenzgründerseminare gegeben, ganz viele Gründer beraten. Dafür ja, habe ich natürlich Geld bekommen und das hat mir ermöglicht, mein anderes Unternehmen Park Your Truck aufzubauen. 7 Jahre lang habe ich das so gemacht. Also eine ganz harte Zeit und das ist eben typischerweise auch etwas, was ich anderen Gründern mitgebe, plant nicht nur 1 Jahr oder 2 ein, wie euch vielleicht in einem KfW-Gründerseminar genannt wird, so lange wie es braucht, bis eure Idee fliegt, sondern plant einen längeren Zeitraum ein, finanziell über die Runden zu kommen, weil es meistens so ist.
Und was hat dir geholfen, an die Idee so zu glauben? Also wenn dir jetzt einer sagt, also in 2 Jahren muss es fliegen und bei dir hat 7 Jahre gedauert, dann kann man ja auch schon mal zweifeln. Ja. Warum warst du so überzeugt, das ist genau die richtige Idee?
Naja gut, auf der einen Seite war das Problem ganz klar. Wir haben ja nach 1 Jahr gewechselt vom PKW-Markt auf den LKW-Markt und dort war das Problem so offensichtlich wie offensichtlich. Es war ganz klar auch eine Datenlage da, die gesagt hat, es fehlen also mindestens 40.000 Stellplätze in Deutschland. Wir haben Deutschland als Transitland für alle Verkehre, die von Nord nach Süd, nach Ost nach West müssen. Und man hat es ja auch gesehen, wenn man über die Autobahn fährt, dass die Fahrzeuge einfach auf dem Seitenstreifen stehen. Und damit war klar, das Problem ist groß. Und dann nach Lösungen zu suchen, da brauchte ich gar nicht lange suchen, weil es gab einfach noch kaum Lösungen. Und die, die es probiert haben, die waren also nicht ausgereift. Das war halbherzig. Und da habe ich gedacht, es gibt einen Markt, es gibt ein reales, großes Problem. Und dafür muss es auch einfach eine Lösung geben. Und ich habe das dann ganz pragmatisch auch angefangen und habe gesagt, ja, wie kann ich dann Flächen schaffen, wenn doch keine da sind? Dann gehe ich auf bestehende Areale, versiegelte Areale und akquiriere die einfach mal. Ja, Tankstellen, Servicewerkstätten, Messen, Stadien, Flughäfen, Firmengrundstücke und frag, ob die einfach ein paar Stellplätze haben. Es kann doch nicht so schwer sein und war auch nicht schwer. Man musste nur dran bleiben und hardcore akquirieren, aber das konnte ich ja, das ist ja meine große Stärke, 300 Leute am Tag anzurufen. Und ja, dann habe ich die überzeugt, dass sie mir natürlich Parkplätze geben, auch wenn es nur ein Stellplatz war für meine Plattform, und habe die dann vermarktet. Also sagen wir mal, das Problem war da und die Lösung war erstmal pragmatisch da. Ich hab das dann auch ganz pragmatisch in der Umsetzung gehandhabt, weil ich dann festgestellt habe, dass natürlich, erstens hat noch keiner ein Smartphone. Bei so Tankstellen oder Servicewerkstätten hat man viel mit Fax gearbeitet. Also habe ich eine Faxanbindung gemacht, wo dann die Reservierungen durchkamen, damit das auch jeder sieht. Und das war nicht sexy, aber das hat einfach funktioniert, weil es für jeden nachvollziehbar war. Und damit bin ich einfach losgerannt und dann hat es trotzdem noch sehr lange gedauert. Aber das Problem war real und das ist eben auch etwas, was mich immer getragen hat, diese Vision, tatsächlich ein reales, großes Problem zu lösen und kein Tamagotchi zu entwickeln, was nur so ein Trendprodukt ist, das wollte ich nicht. Ich wollte einen Fußabdruck hinterlassen, der einfach groß genug ist.
Wann hast du gestartet und wo stehst du jetzt?
Ich habe im August 2013 gestartet, hatte mich allerdings natürlich ein Jahr lang schon mit dem Thema auseinandergesetzt, auch wenn es Pkw-Parken war, aber der Parkmarkt, den habe ich ja schon im Studium untersucht. Und jetzt 15 Jahre später, wenn man so will, sind wir europaweiter Marktführer im Bereich Lkw-Parkplatzbetrieb. Wir sind der größte Parkplatzbetreiber für Amazon in ganz Europa und haben über 10.000 Stellplätze. Ich habe 4 Tochtergesellschaften in England, Spanien, Frankreich und Italien. Auf den Märkten sind wir eben auch stark präsent. Und wir gehen jetzt mit unseren Parkplätzen sozusagen die nächste Stufe an. Wir elektrifizieren die für den klimaneutralen Nutzfahrzeugverkehr und machen die einfach fit für die Zukunft. Und es ist eben auch eine sehr große Aufgabe, die wir hier haben. Viele, viele Millionen müssen da investiert werden. Aber ich sehe auch, dass es eine Verantwortung ist, wenn man so viele Flächen an der Autobahn hat, dass man die eben auch für die klimaneutralen Nutzfahrzeuge entsprechend herrichtet.
Und jetzt habe ich ja schon im Intro gesagt, also super Erfolgsstory, muss man ja schon mal einmal sich hier digital verneigen vor dir, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast und wie erfolgreich das ist. Und jetzt habe ich ja gesagt, theoretisch müsste dir der rote Teppich ausgerollt werden und ständig müsste einer sagen, Denise, du bist so toll, brauchst du noch eine Million?
Naja, es wäre schön, wenn es so einfach wäre, ja.
Genau, so ist es nicht. Und wir wollen ja vor allen Dingen auch über das Thema weibliche Gründung sprechen. Und dir war auch wichtig, dass wir so ein paar Zahlen mitbringen und was das auch bedeutet wiederum für weibliche Gründerinnen oder Gründerinnen in einem Umfeld, wo sehr viele Männer sind. Bei mir geht es ja auch um mehr Rock auf der Bühne. Das bedeutet ja auch, so habe ich dich auch kennengelernt, dass du erzählt hast, wenn du auf Veranstaltungen bist, bist du eine der wenigen Frauen und was macht das so? Und einfach für die, die nicht so im Gründungsökosystem unterwegs sind, ein paar Zahlen. Es kommt ja immer darauf an, spricht man von einem Startup oder von einer gewerblichen Gründung. Bei den gewerblichen Gründungen liegt der Frauenanteil immer so um die 30%. Wenn man die Zahlen vom Female Founders Report nimmt und sagt, es geht um Startups, das sind ja nochmal andere Definitionen, dann ist der Gründerinnenanteil im deutschen Startup-Ökosystem liegt bei 18,8%. Und jetzt wird es aber nochmal spannend, wenn man auf den Frauenanteil an gewerblichen Neugründungen in deiner Branche eingeht. Du bist ja, ich habe jetzt mal geguckt, Verkehr und Lagerei, da würdest du ja hinzugezogen werden. Da ist der Frauenanteil von Neugründungen liegt da bei 12,8%. Das heißt, du bist eine von 8. Was macht es mit dir? Hat das irgendwie, würdest du sagen, eine Bedeutung gehabt, dass du eine Frau bist und diese Idee so lange umgesetzt hast? Was würdest du sagen?
Also erstmal muss ich ja sagen, hatte ich ein Mindset, dass wir hier in Deutschland absolut gleichberechtigt sind und dass das Risikokapital auf Männer und Frauen gleichmäßig verteilt wird, dass es auf die Idee ankommt, dass es auf das Team ankommt, natürlich, und eigentlich darauf, dass der Gründer, und dabei war ich jetzt erstmal geschlechtsneutral in meiner Objektivität, und so wurde es auch uns im Studium mitgeteilt, der Gründer muss zeigen, dass er nicht nur die Idee kann, wenn die nämlich floppt am Markt, dann muss er einfach die Fähigkeit haben, auch aus einer anderen Idee Geld zu machen, damit die Investoren ihr Geld zurückbekommen. Und diese Glaubwürdigkeit musst du einfach vermitteln. Und dabei war mir aber nicht klar, dass natürlich die Frauen einen mega Nachteil haben, ne? Dass es eben nicht nur auf deine Persönlichkeit ankommt und wie du dich verkaufst und so weiter und da das Vertrauen schenkst, sondern dass da per se einfach auch Vorbehalte sind, so nach dem Motto, naja, in dieser Branche der Logistik oder auch Software, wo wir uns bewegen, da sind so wenig Frauen, die kann das ja gar nicht richtig wuppen. Und das ist vielleicht auch eine nette Idee, ja, aber du hast ja auch keinen Background in der Logistik. Da wird das auf einmal gefordert, ne, dass man eben nicht als Quereinsteiger hier mal disruptiv auf den Markt kommt, sondern dass man hier einen langen Background mitbringt und dass man natürlich auch möglicherweise wieder ausfällt, weil man ja vielleicht auch noch ein Kind kriegt und dann diese Idee gar nicht langfristig umsetzen kann. Also das sind alles Vorbehalte, die man sowohl bei der Kapitalsuche als auch bei der Kundensuche einfach vorgehalten bekommt. Und das bedeutet, dass man es viel, viel schwerer hat. Und ich hatte das viel, viel schwerer erstmal in diese Gemeinschaft der Logistiker, die aus, sagen wir mal, grauhaarigen Männern besteht, aufgenommen zu werden und mich dort zu etablieren. Das hat also mindestens 8 Jahre gedauert, wenn nicht sogar noch länger, mich dort zu etablieren und immer wieder die Hand zu heben und zu sagen, ich bin immer noch da, ich bin noch nicht weg, ich habe kein Tamagotchi, meine Idee ist morgen nicht verschwunden, sondern die wird stetig weiterentwickelt. Und meine Strategie war dann auch, viele Preise zu gewinnen. Also man muss sich ja darauf bewerben natürlich auch. Und ich habe viele Preise gewonnen. Es hat auch immer mal wieder einen kleinen Schub gegeben, dass jemand anders gesagt hat, das ist eine gute Idee, ja, aus der Branche. Aber ich habe mich immer wieder präsentiert, jede Bühne mitgenommen und auch provokant geredet, mich gezeigt in den knalligsten Farben und gesagt, ich bin immer noch da, ihr müsst mit mir auch in Zukunft rechnen. Und irgendwann ist das natürlich auch in die Köpfe reingekommen, aber beim Kapital, also bei den Kunden, die konnte ich so über die langfristige Konsistenz und Kontinuität, mit der ich dann auch auf den gleichen Veranstaltungen immer wieder war, überzeugen. Aber das Risikokapital habe ich deshalb nicht bekommen. Also neue Investoren zu finden, wo von vornherein sozusagen dir als Frau, und da hatte ich auch schon mein Kind, ich war schon geschieden, direkt nachdem mein Sohn 1 Jahr alt war, bin ich geschieden worden. Das heißt also, da habe ich quasi null Vertrauen gehabt von Risikokapitalgebern, von regionalen Fonds aus dem Bundesland oder ja von Banken. Also das war nicht zu machen, ganz klar. Also
vielleicht da auch noch mal
erlebt
Zahl,
habe, da könnte ich Bücher drüber schreiben.
Da bohre ich auch gleich noch tiefer nach, aber vielleicht da auch noch mal eine Zahl, auch wieder vom Female Founders Report 2025. Das investierte Wagniskapital in Startups fließt weiterhin an Männer. 91% dieses Kapitals geht an rein männliche Teams. Und ich will so über beides reden. Schon, dass du noch mal so ein paar Beispiele nennst. Während du so geredet hast, habe ich auch noch mal gedacht, oh, du bist aber auch schon so eine schon sehr taffe, selbstbestimmte Person, die dann so eine Strategie schon hat, dann gewinne ich Preise, dann ziehe ich mich bunt an, ich bin provokativ. Es gibt ja auch sicherlich Naturelle da draußen, die gar nicht so sind. Und nichtsdestotrotz kostet es dich ja auch Energie und dann natürlich auch über das Thema Geld. Ich hatte im Intro gesagt, es stört ja auch am Wachsen von einer echt coolen Idee, die digital ist, die sustainable ist, wo wir alle sehr stolz sein könnten. Kannst du da nochmal auf so ein paar Beispiele eingehen? Weil ich glaube, dass man da auch gut nochmal draus lernt, sowohl wenn es um Kunden ging, aber vielleicht auch macht sich es auch ganz gut fest bei den Investorinnenrunden. Dieses, eigentlich hast du hast ja eben gesagt, du hast eigentlich gedacht, es kommt auf die Idee an und auf die Persönlichkeit und dann kam was? Also was hast du dann so gehört und wie hast du reagiert? Wie hättest du gerne reagiert? Oder wir wollen ja heute auch ein paar Tipps geben. Was wäre das, was du sagst?
Genau, also ich habe natürlich gehört, nachdem man so ein Dreivierteljahr ja mit den entsprechenden Kapitalgebern spricht, Daten austauscht, und das bindet ja auch sehr viel Zeit. Ja. Man kann sich ja um fast nichts anderes kümmern, also um das originäre Geschäft kann man sich während solcher Finanzierungsrunden kaum kümmern, weil man nur Due Diligence macht und alle Daten austauscht, und am Ende heißt es aber noch lange nicht, dass man dann das Geld bekommt. Und meistens geht es darum, dass Kapital gespiegelt wird, was also ein neuer Investor einlegt, wird dann auch nochmal gespiegelt von so einem zum Beispiel Fonds, der staatlich ist oder bundeslandspezifisch ist. Und wir hatten uns ja dann von München nach Dessau in meinen Heimatort orientiert, weil ich hier mit meiner Kinderbetreuung und durch meine Eltern natürlich die Firma besser wuppen konnte und hier dann auch meine Angestellten gefunden habe, die natürlich auch viel günstiger zu kriegen waren und einfacher als in München. Und da habe ich dann gehört, tatsächlich im letzten entscheidenden Meeting dann von dem sachsen-anhaltischen Fonds, der staatlich war und der auch in Tech-Unternehmen, in der Logistik, in der Softwarebranche investieren musste. Also die haben auch diesen Auftrag gehabt, wirklich nach diesen Unternehmen zu suchen. Das war also genau das, was sie eigentlich brauchten. Und am Ende kam eben raus 3 Fragen und dann war ich sozusagen tot. Also wer entwickelt dann ihre Software? Und habe ich gesagt, ja, ich mache das. Also ich entwickle sozusagen die Software weiter, die Buchungsplattform. Und ich habe sie auch grundsätzlich entwickelt. Und dann hat der Chef, der Vorsitzende da gesagt von dem Board, ja, haben Sie denn Informatik studiert? Ich sage, nein, ich habe BWL studiert und mein MBA noch gemacht. Ich habe keinen Informatik-Hintergrund. Ja, wie ich mir dann anmaßen könnte, Software zu entwickeln, wo ich doch gar kein Programmierer bin. Und dann habe ich gesagt, ja, da muss man ja kein Programmierer für sein, um die Customer Journey nachzubilden. Und das ist ja einfach nur logisches Denken. Wenn man seine Kunden versteht, dann weiß man auch, was jeder Klick dann für ein Bild erzeugen muss. Und das bringt man zu Papier. Und ich muss deshalb nicht die Bits und Bytes programmieren. Das kann jemand anders machen. Aber ich muss wissen, wie die Customer Journey ist. Und dafür brauche ich kein Informatikstudium. Dann hat er gesagt, na, wer schreibt denn Ihre Verträge? Und da habe ich gesagt, ja, auch ich. Ja, ob ich denn eine Jura-Vorbildung hätte? Ich sage, natürlich nicht. Bin ja BWLerin, hatte ich ja schon erwähnt. Und da hat er gesagt, wie ich mir anmaßen könnte, Verträge zu schreiben, wo ich doch gar kein Jurastudium habe. Und da habe ich gesagt, na ja, ich spreche ja mit meinen Kunden. Man sagt also, das willst du, das will ich. Das sind unsere Rechte und Pflichten. Und dann bringen wir das zusammen auf Papier. Und natürlich ist bei dem ersten Standardvertrag ein Anwalt, der dann den entwickelt. Aber den Rest entwickle ich selber mit den Kunden. Und dann ist es das eben. Ja, also ich habe noch auf die Frage gewartet, ob ich denn überhaupt ein Unternehmen führen kann, wo ich nur eine Frau bin. Aber das hat er sich dann verkniffen. Also mit den Fragen war ich dann quasi einfach aus dem Rennen. Und wir haben dieses Geld nicht bekommen, obwohl ich wirklich das ganz dringend gebraucht habe. Und es ging hier auch nicht um Millionen, es ging um ein paar hunderttausend Euro. Und ich habe überhaupt gar nicht gewusst, wie es dann weitergehen soll. Eigentlich wären wir pleite gewesen, ohne das Geld. Und aber die Investoren, die ich schon an Bord hatte, die haben dann gesagt, Denise, weißt du, die Investoren müssen auch zu uns passen. Und mit den Fragen haben sie einfach gezeigt, dass sie dir nicht vertrauen. Und damit sind es auch nicht die richtigen für uns. Das war natürlich dann gut. Direkt danach kam Corona und dann war es überhaupt keine Möglichkeit mehr, Investoren zu treffen. Und die bestehenden Investoren, die wir dabei hatten, die haben dann sich auf die Suche gemacht, haben dann in der RWTH Aachen noch einen Professor gefunden, der in Startups investiert. Und dem habe ich ein Handyvideo geschickt und habe mich vorgestellt und habe 5 Minuten geredet, und das hat ihn persönlich überzeugt. Also wir haben uns gar nicht getroffen, bis heute haben wir uns nicht getroffen, und er hat dann einfach 500.000 investiert. Das hat dann sehr schnell geklappt. Also der war von der Idee und von meiner Art überzeugt und von dem, was ich schon geschaffen habe, und den hat überhaupt nicht interessiert, was ich hier oder da kann, sondern er wusste, okay, die wuppt das schon und die bringt das nach vorne. Ja. Aber das war einer von wenigen, von ganz wenigen. Wir haben ja davor auch wirklich, keine Ahnung, wie viel von den 15 Jahren wir nur mit der Kapitalsuche verbracht haben. Es ist ja ein stetiger Prozess. Mit dem Geld, was man kriegt, kommt man eine Weile aus, in der Regel 1-2 Jahre, dann braucht man wieder frisches Kapital, weil dann wird die Plattform wieder neu programmiert und so weiter und so fort. Da kommen große Themen, dann stellt man auch mal Leute ein und so. Und wenn sich die Firma eben noch nicht selber trägt, dann braucht man wieder neues Kapital. Also ich war ständig auf der Suche nach Geld und habe also immer diese gleichen Erfahrungen gemacht. Mhm. Also wenn ich ein Social Startup gehabt hätte mit irgendwas, keine Ahnung, Kinder, Pflegebedürftige, Kranke oder Behinderte oder Umwelt, ja, reines Umweltthema, das wäre absolut glaubhaft gewesen und das hätte ich also sofort auch mit Geld sicherlich unterstützen können. Aber im Logistik-Software-Bereich, no chance.
Okay, also so nach dem Motto, in dieser Branche kenne ich keine Frauen, deswegen kann ich auch keiner Frau vertrauen. Jetzt habe ich nochmal so ein paar Nachhakfragen. Erstens, hast du jetzt wir gesagt, diese ganzen Investorenrunden, das hast du aber immer allein bestritten oder war da jemand mit dabei?
Ich habe die alleine bestritten. Letztendlich sind ja die Investoren, die dabei waren, also oder immer noch sind, ja. Der erste ist ein reiner Finanzinvestor, hat sich also operativ nicht wirklich eingebracht. Der hat dann auch nochmal nachgelegt. Und dann habe ich noch Investoren, die waren auch beratend dabei, die haben auch viel vorbereitet. Aber am Ende ist es wie bei einer Klausur, die schreibt man dann alleine, ja.
Und dann nochmal nachgehakt, woran machst du fest, dass es um dich als Frau ging? Hast du das bei deinen anderen Unternehmenskollegen anders erlebt? Haben die es leichter? Weil ich ja vorhin auch schon so diesen Gedanken geäußert habe oder im Intro ja auch gesagt habe, so dieses so, es ist so ein bisschen, als würde man den Frauen immer noch so eine schwere Jacke umlegen. Mhm. So, und irgendwann, wenn du sehr, sehr, sehr erfolgreich bist, wird man sagen, ja, haben wir ja immer gewusst, aber sie musste halt durch die Wüste gehen irgendwie. Mhm. Also woran machst du das fest, wo du sagst, es liegt genau daran, es sind Vorurteile?
Naja, also erstmal wusste ich ganz genau, wer solche Fragen stellt, der wollte mich also auf jeden Fall raushaben. Die haben sich ja gar nicht mit dem Thema befasst, die haben ja gar nicht irgendwie auf inhaltliche Sachen, sind ja gar nicht eingegangen. Und da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, wäre das einem Mann an meiner Stelle auch passiert? Hätten die ihm die gleichen Fragen gestellt? Mhm. Und da habe ich für mich ein ganz klares Nein festgeschrieben und gedacht, das hätte man die einfach auch nicht gefragt. Da hätte man die gar nicht in ihrer Kompetenz untergraben. Ich meine, ich habe auch 2 Studienabschlüsse. Ich habe ein Jahr in Kuwait gearbeitet, habe mich dadurch alle möglichen kulturellen Themen auseinandergesetzt. Ich war 8 Jahre Geschäftsführerin. Also ich habe auch einen tollen Lebenslauf gehabt und habe das Unternehmen ja auch schon viele Jahre mit Fördergeldern und wenig Kapital so weit gebracht, wo wir da standen, ja. Also das war ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass ich es einfach kann, auch mit Kind kann, ja. Und zum Beispiel habe ich in diesem Termin tatsächlich meinen Ehering nochmal aufgezogen, obwohl mir fast die Hand abgefallen wäre, weil ich dachte, diesen Schein musst du dann auch noch wahren. Und wenn dich jemand nach deinem Kind fragt, wirst du erstmal nichts sagen und wirst das auch leugnen, ja. Und da habe ich dann gedacht, wie schizophren ist das eigentlich, ja, dass ich mich hier verstecken muss, dass ich irgendwas vorspielen muss, was gar nicht ist, nur um diesen Eindruck zu wecken. Ja, also das war für mich ganz klar.
Und das Thema Kapitalfindung ist ja sowieso eins, was sehr herausfordernd ist für Gründungen hier in Deutschland für Startups. Wie nimmst du das ganz allgemein gerade wahr? Wie gut kommt man an Kapital? Was würde dir da aus deiner Perspektive, die du jetzt so lange auch schon daran kämpfst, was würde dir helfen, dass du da erfolgreicher sein kannst oder schneller an Kapital kommst?
Also erstmal muss man sagen, dass Deutschland für den Kapitalbedarf eines Startups sehr schlecht aufgestellt ist. Also das berichten auch andere Startups, die sehr, sehr erfolgreich sind. Ja, Get Your Guide zum Beispiel hat auch gesagt, der Gründer, den habe ich irgendwann mal am Bundestag kennengelernt, der hat auch gesprochen und gesagt, ich meine, die sind 100 Millionen schwer oder so, ne, ein richtiges Einhorn, weltweit erfolgreich. Und der hat auch gesagt, ich habe kein deutsches Geld bekommen. Ja, ich musste nach Asien reisen, nach Amerika reisen, in die Arabischen Emirate reisen. Und da hat man mich mit Geld überhäuft. Aber als deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin und 1000 Leuten oder irgendwie, habe ich in Deutschland keine Kapitalgeber gefunden. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Das heißt, also die Kapitalmärkte für junge Unternehmen sind sehr schlecht hier. Und man möchte ja auch, sagen wir mal, deutsche Investoren dabei haben. Ich muss jetzt nicht unbedingt ins Ausland reisen müssen, nur damit ich meine Idee voranbringe. Man will ja auch diese Made in Germany-Nummer machen und so, ne? Aber das haben einfach auch insgesamt ganz, ganz viele Unternehmer festgestellt, dass das Geld am Kapitalmarkt für deutsche Unternehmen nicht so locker sitzt wie zum Beispiel Geld aus China oder Geld aus den Arabischen Emiraten. Ja.
Jetzt ist ja,
konnten ja auch unsere Fußballvereine feststellen.
Ja, aber jetzt ist ja eigentlich Geld da, ne, im Land.
Es ist genügend nicht so Geld da, aber genau. Der Punkt ist, dass man natürlich wahnsinnige Vorbehalte immer noch hat und denkt, ich muss irgendwie so eine Lehrbuchnummer durchziehen, aber wer macht das schon, ja? Nach einem Jahr von mir aus KfW-Gründerkredit sofort anfangen, das Unternehmen schwarze Zahlen zu schreiben und dann hier Wachstum bis zum Get-No und zwei Hockeysticks, ja? Aber die Realität, die sieht nun mal anders aus. Und da gibt es jede Menge Rückschläge und Wellen. Und dann geht man nochmal zurück auf Start. Und dann verändert man auch die Idee nochmal und dann wieder voranzugehen. Und ich habe dann eben gemerkt, dass es ist dann genügend Geld da, wenn das Unternehmen eh erfolgreich ist und das Geld nicht mehr braucht. Also die eben angesprochene staatliche Fondsgesellschaft ist dann nochmal auf mich zugekommen, als ich kein Geld mehr brauchte, als wir schon wirklich toll finanziert waren, als wir schwarze Zahlen geschrieben haben. Da haben sie gesagt, ja, jetzt würden wir investieren. Da habe ich gesagt, jetzt brauche ich natürlich euer Geld nicht mehr, bin genügend finanziert und wir sind natürlich schon viele Jahre sehr erfolgreich und brauchen kein Kapital mehr, aber da ist dann genügend Geld da. Also wenn wenn das eh schon alles erfolgreich ist und es man irgendwie bis dahin geschafft hat, dann kriegt man auch wieder Geld. Und da hat man auch wieder die breite Palette, weil dann kommt es nicht mehr auf diesen einzelnen Gründer an, sondern auf die Zahlen, auf alles Mögliche, was dann schon da ist, auf das Gesamtteam.
Jetzt hast du ja gesagt, du willst in diesem Podcast auch das die Gründerinnen, die zuhören, dass sie lernen aus sowohl deinem Weg dieser Gründung als dann auch solchen Investorenrunden, wie man sich da verhält. Also die du ja immer sehr ehrenhaft gedacht hast, es geht um deine Leistung und Kompetenz und um die Idee des Unternehmens. Was sind so ein paar Learnings, wo du sagst, hier, liebe Frauen, das macht mal anders, weil das ist besser?
Naja, zuerst einmal muss man sagen, ich war da vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend mit den Leistungen, die man selber auch erzielt hat. Die Erfolge aufzuzählen und zu sagen, da bin ich gut, da bin ich extrem stark drin und so weiter. Also sich selber wirklich ins Rampenlicht zu stellen und ohne Furcht von seinen Erfolgen zu erzählen, das fällt Frauen allgemein sehr schwer. Und obwohl ich eine richtige Bühnensau bin und über meine Firma und die Vision und das Produkt, ja natürlich, da kann ich Abende füllen, aber mich dann da so herauszustellen im Sinne von, welche Leistungen sind mir zuzuschreiben, das fiel auch mir schwer, aber das ist eigentlich der Weg, den die Männer machen. Und mit dem haben sie auch einfach Erfolg. Und ich kann nur sagen, das betrifft auch alle Bereiche. Wenn ich natürlich sehe, wie männliche Mitstreiter um ihr Gehalt falschen oder Gehaltserhöhungen umsetzen, da wird einfach gesagt, na, unter dem mache ich es nicht. Und warum hast du da nicht einfach mal gesagt, das und das möchte ich und unter dem gehe ich nicht und dann da basta, ja. Ich sag, das liegt mir auch nicht. Ich versuche dann mit meinen sozusagen zu hoffen, dass da natürlich schon das gesehen wird, ja, was man erzielt hat und dass das dann für sich spricht. Aber das ist absoluter Blödsinn. Also das ist auch eine Sache, die mir selber schwer fällt, für mich richtig einzustehen und dann zu sagen, nee, mache ich nicht. Unternehmen mache ich es nicht, dann sucht euch jemand anders. Aber das ist eigentlich der richtige Weg.
Und in den Investorenrunden gibt's was, wo du sagst, das sind, also man, es gibt ja immer dann dieses Pitch-Deck-Training und so weiter. Mhm. Hast du sicherlich dann auch alles
absolut
gemacht.
Je mehr Trainings man macht, desto besser ist das. Und ich bin auch immer ein großer Fan von diesen TED-Talks. Also wer sich da mal ein bisschen umschaut, findet fantastische Redner. Die können eine Spannung aufbauen. Da muss man auch nur wenig sagen. Da kann man mit Pausen arbeiten. Also so eine richtige Spannungskurve zu erzählen. Das ist auf jeden Fall etwas, was bringt. Und ich finde auch immer, je authentischer man rüberkommt und mit je mehr Feuer man seine Vision vertritt, desto mehr Anhänger findet man, die das gut finden und die dann da mitbrennen. Also ich sag immer, der Gründer muss auch für die Idee brennen und das muss er rüberbringen. Und dann sind die Folien scheißegal. Wichtig ist, er bringt rüber, wie geil das alles ist und ja, welchen Impact auch die Lösung hat, die man selber als Gründungsidee verfolgt. Ja.
Würdest du sagen, dass sich da dein Vortrag, dein Pitch auch verändert hat? Also, dass du, wenn du jetzt mal überlegst, wie das dann, keine Ahnung, vor 15 Jahren war versus jetzt?
Also, in diesem Bereich war ich schon immer sehr gut. Also, da muss ich sagen, die Vermarktung liegt mir und ob das nun am Telefon ist oder auf einer Bühne, das Produkt kann ich mega verkaufen. Ja, da bin ich auch wirklich, ich bin die im zitronengelben Hosenanzug da oben und erzähle euch allen in 2 Minuten vom Pferd, dass ja auch der letzte Eskimo-Kühlschrank kauft. Also das hat mir schon immer gelegen und deshalb wusste ich, also Vermarktung ist nicht mein Problem, zumindest was sozusagen das Produkt und so weiter angeht. Aber das sind natürlich auch viele andere Unternehmen haben damit ein bisschen ein Problem, das sozusagen nach vorne zu gehen. Gerade wenn natürlich eher die Kompetenz zum Beispiel im Bereich der Programmierung liegt oder so, sind ja viele, die sagen, ich habe hier eine Idee und die habe ich hier selber programmiert. Die sind nicht die, die richtig da auf der Bühne performen. Aber dann muss ich mir jemanden suchen, der dann diese Rolle übernimmt, weil die brauche ich auf jeden Fall, brauche ich die. Ja. Es muss immer einer rausgehen, der auf der Bühne steht und der auch brennt.
Da kommen wir mal auch ein bisschen so zum Unternehmer, Unternehmerinnenpersönlichkeit, dieses Brennen, von dem du gerade erzählt hast. Wie machst du das, dass du's, dass dir das Feuer erhalten bleibt? Was sind da deine Maßnahmen?
Naja, es sind natürlich auch Erfolge, die mich dann tragen. Und wenn ich eben merke, dass alle meine Mitarbeiter dann dahinter stehen und dann auch Vollgas geben für diese Idee. Und vor allen Dingen natürlich, wenn die Kunden das, was ich als Lösung vorschlage, annehme, dann bringt mich das dazu, weiter zu entwickeln, weiter voranzuschreiten und das ganze Thema weiter zu verfolgen. Ich bin auch jemand, der gerne mal den Kopf frei kriegt, um sich woanders Lösungen anzuschauen. Und dann zu überlegen, was kann man dann eigentlich da noch verbessern? Was kann man da noch anders machen? Was Neues machen? Und wie kann man da vorgehen? Also, ich will nur mal sagen, wie ich zum Beispiel Amazon akquiriert habe. Das war natürlich das Einfachste der Welt. Man ruft einfach da an und dann kriegt man den als Kunden. Nee, natürlich nicht. Das war das Schwierigste, was man sich vorstellen kann, auch für so einen hartgesottenen Akquise-Profi wie mich. War das natürlich hammerhart. Ja. Ich habe ein ganzes Jahr lang gewusst, dass das der ideale Kunde für uns ist, weil die auch das größte Problem mit dem Parken von Antifa-Verkehr hatten. In fast jedem Gewerbegebiet waren die der größte Problem mehr. Und ich habe gesagt, mein Gott, wenn ich doch mal für die einen Parkplatz hier gestalten könnte, dann hätten alle gleich hier einen Megawin. Und das muss doch irgendwie möglich sein. Und dann habe ich wirklich ein ganzes Jahr rumtelefoniert. Jeden, den ich da irgendwie finden konnte, habe ich gefragt, wer ist der richtige Ansprechpartner und so weiter. Und stellte sich raus, es ist keiner aus Deutschland. Und irgendeiner nach einem ganzen Jahr hat dann mal gesagt, du, da musst du mal diesen indischen Menschen hier in Silicon Valley anschreiben. Ich gebe dir mal die E-Mail-Adresse. Der ist zuständig. Sana, ist klar. Ist ja wie, wenn man an info@amazon schreibt und denkt, da kommt was zurück. Aber ich habe alles reingelegt, was ich da reinlegen konnte in diese E-Mail und habe gesagt, hey, hier, das ist euer Problem und ich habe die Lösung. Und die sieht so und so aus. Ich habe eine Monster-E-Mail geschrieben und nach 48 Stunden hat Amazon angerufen und hat gesagt, ja super, wenn du die Lösung hast, dann her damit. Ja. Aber das hat mir eben gezeigt, okay, ja, manchmal dauert es wahnsinnig lange, bis du den richtigen findest, der deine Lösung kauft, aber dann funktioniert es auch. Ja, und dann läuft das und dann geht auf einmal alle Türen auf und das hat uns natürlich auch ganz viel gebracht. Also in dem Moment, wo Amazon uns vor 7 Jahren ihr Vertrauen geschenkt hat, kurz vor Corona, haben auch alle anderen Großkunden dann auf einmal gesagt, ah, okay, ja, naja, wenn ihr für die arbeitet, na, dann könnt ihr auch für uns arbeiten. Und dann hat sich auf einmal ganz viel bewegt, ja. Und da habe ich dann auch die Anerkennung in der Branche bekommen und bis heute behalten, weil natürlich dann auch jeder da einen gewissen Respekt bekommen hat. Und deshalb ist das auch so ein bisschen meine Empfehlung, wirklich den idealen Kunden zu finden, mit dem wirklich coole Stories zu bauen und dann mit denen auch nach draußen zu gehen.
Und weil wir so auf Deutschland geguckt haben und jetzt hast du da so einen US-amerikanischen Kunden, der ja dann euer Unternehmen auch angeguckt hat, mit dir gesprochen hat, was hast du wahrgenommen, wie du da gechallenged, getestet wurdest, also auch im positiven Sinne ja vielleicht, also wie viel Vorurteil ist dir entgegengeschlagen oder eben nicht?
Gar kein Vorurteil. Also denen ist das also völlig wurscht, ob da nun eine Frau sitzt oder ein Stofftier. Ja, am Ende des Tages hat nur die Leistung gezählt. Und da zählt Geschwindigkeit, Trust und dass man abliefert. Ja, und das muss man immer wieder unter Beweis stellen. Und das ist so typisch amerikanisch. Und ich kann mit dieser Attitüde sehr, sehr gut umgehen, weil es hier nicht um persönliche Themen geht, sondern es geht einfach nur ums Business. Und derjenige, der das Business am besten macht und die Problemlösung am besten macht, der kriegt den Zuschlag, ja. Und mit dem ist man dann eben auch in der super Partnerschaft. Und das habe ich bislang von ganz wenig deutschen Unternehmen nur so erlebt. Also ich arbeite gerne mit den Amerikanern, weil mir das wirklich total gut gefällt.
Was heißt das auch für unsere deutsche Wirtschaft? Weil es wird ja jetzt oft immer gesagt, hier, wir müssen vorankommen und hier so und so viel lange kein Wachstum. Was für ein Spirit braucht es deiner Meinung nach auch hier? Und da sind wir ja auch bei Frauen, Männer, Diversität leben und Blick auf Leistung und nicht irgendwie auf, weiß ich nicht, was man für Vorurteile in sich hegt, bezüglich alle möglichen, bezüglich Geschlecht, aber bezüglich auch, ich gehe kein Risiko ein oder ich muss immer alles absichern. Also was würdest du sagen, braucht dieser deutsche Standort auch?
Ja, einfach mal diese Just-Do-It-Mentalität, ja, dass man einfach mal macht. Und während des Doings kommt man schon dann auf den richtigen Weg. Es ist generell so, dass auch ich hatte damals noch nicht die fertige Lösung für Amazon, aber ich hatte die Idee, wie sie aussehen könnte. Und das habe ich einfach schon verkauft. Und das haben die mir abgenommen. Und während wir dann diese Idee umgesetzt haben, wurde die erst Realität. Ja, vorher war die in meinem Kopf drin. Und das ist genau das. In Deutschland möchte man erstmal einen Piloten machen. Und der Pilot, ja, der muss schon mega erfolgreich sein. Aber wenn ich immer erst im Klein-Klein akquiriere und in Klein-Klein mache, um dann zu sagen, und jetzt skalieren wir aber hoch und das dauert nochmal 5 Jahre, bis wir dann hochskalieren, dann ist das auch in der Kooperation zum Beispiel zwischen einem Start-up und einem Konzern völlig kontraproduktiv, weil schon dieser kleine Pilot schon so viel Ressourcen und Energie frisst, aber kaum Output bringt für das Start-up. und auch nicht wirklich in der Skalierung hilft, dass das nicht die richtige Attitüde ist, sondern man sollte sich überlegen, wie kann ich denn einen ganz schnellen Pivoting-Erfolg erzielen, ganz schnell lernen und dann richtig hochskalieren. Und das machen die Amerikaner einfach besser. Man kann sich das bei Tesla angucken, man kann sich das bei Amazon angucken und auch bei den Chinesen. Die fangen nicht erst an, in einem Minimarkt einen kleinen Mini-Piloten zu machen und dann zu überlegen, naja, dann kann ich mal den nächsten lokalen Städtemarkt hier angehen, sondern bam. Ja. Und da ist das Kapital, das Eingesetzte, auch wirklich massiv zur Skalierung da. Und wir müssen erstmal kleine Mini-Piloten machen und dann erstmal gucken. Dann brauchen wir nochmal eine Freigabe. Und dann müssen wir nochmal diese ganzen fast behördlichen Prozesse durchgehen. Und das bindet einfach Zeit, die keiner hat. Ja, also ich wäre für mehr Macher.
Sehr gut. Ich hoffe, es wird gehört. Und während du geredet hast, habe ich auch so gedacht, ach, wir wollten so ganz viel über Unterschiede Frau, Mann und es gibt keine Gleichberechtigung. Und jetzt stehst du einfach, finde ich, sowieso als so ein gutes Role Model da, wo man einfach nur sagen kann, das ist total beeindruckend. Eine Sache noch, weil du gesagt hast, ich hatte eigentlich gar nicht die Lösung. Ich habe dann einfach gemacht. Ich glaube, das ist sowas, also das hört man, das ist dann, glaube ich, wirklich egal, ob Frau oder Mann. Das hört man ja genau so von erfolgreichen Unternehmertypen, dass die sagen, wusste ich nicht, aber ich wusste, ich krieg's schon irgendwie hin. Mhm. Könntest du das, was du da in dir trägst, wie kann man das lernen? Würdest du sagen, das ist dann einfach, das ist eben diese UnternehmerInnen-Persönlichkeit? Oder das kann man irgendwie lernen, oder das hast du beim MBA. Ich habe vorhin auch, während du gesagt hast, das tut. Ich meine, du hast ja eigentlich BWL studiert. Warum nochmal dieser MBA? Was hast du da mitgenommen? Also was ist das für ein Spirit, wo du sagst, komm hier raus aus den Unis und aus den Hochschulen, rauf auf die Piste. Also was wäre, wo muss ich denn hin, um diesen Mut und dieses, ja, ich meine, du hast ja wirklich auch, das kann man ja raushören, persönlich so viel auf dich genommen. Das hat dich ja auch super resilient gemacht. Also was würdest du da auch gerne nochmal weitergeben? Wo lerne ich das, so zu sein, so resilient und so mutig?
Naja, also ich glaube, auf der einen Seite war es wirklich mein unbedingter Willen, dass ich auch für mich selber immer gesagt habe, ich bin die eine aus 10.000, die es dann irgendwie schafft. Und da bleibe ich auch hartnäckig, aber ich hatte auch ein unterstützendes Umfeld. Also meine Eltern haben da wahnsinnig immer an mich geglaubt. Ein einziges Mal für 5 Minuten, als wir zum zweiten Mal fast pleite waren, hat dann meine Mama gesagt, ob ich mir nicht mal einen richtigen Job suchen möchte. Und da habe ich gesagt, Mama, weißt du, was soll ich dann machen? Ja, das ist doch mein Traum, das kann ich doch nicht einfach aufgeben. Ja, ich habe hier Anteil, ich habe hier alles gemacht und ich lasse mir doch das nicht kaputt machen von irgendeinem, der mir kein Geld geben will. Ja, da muss ich eben noch ein bisschen härter machen, muss ich eben irgendwas anderes überlegen, aber ich höre hier nicht auf. Also man braucht schon ein starkes Mindset und muss nicht vom ersten Sturm und auch nicht vom 10. Sturm sich einfach umpusten lassen, wenn das Problem einfach offensichtlich und groß genug ist, dann braucht es häufig auch nur die richtige Zeit und den richtigen Kunden, damit das Problem dann auch mit der Lösung anerkannt wird, ja. Und das war schon immer irgendwie eine Stärke. Im Studium war sozusagen im BWL-Studium habe ich mittelständische Wirtschaft studiert und da habe ich immer nur gelernt, der Konzern und der Mittelstand. Aber ich wusste nichts von Risikokapital. Das haben wir damals nicht gemacht, 99. Mhm. Ja, an der ersten, in der privaten Hochschule, wo ich studiert habe, habe ich das nicht gewusst, dass es sowas gibt. Und mir war einfach auch nachdem ich so lange jetzt im Mittelstand war und so eine Nische aufgebaut habe, nochmal nach mehr Wissen. Ich hatte das Gefühl, ich habe noch nicht alles umrissen in der Wirtschaft. Und deshalb habe ich das MBA nochmal gemacht, um für mich, für meine Beratungsfirma, die ich hatte, noch eine Idee zu finden. Und dort wurde mir gespiegelt, wie extrem gut mein Vertriebstalent ist. Das habe ich von mir selber gar nicht so wahrgenommen. Mir fiel das immer leicht und ich habe gedacht, naja, das passt schon irgendwie. Aber unter Gleichgesinnten aus der ganzen Welt, die ja mit mir im Hörsaal saßen, und auch diese ausgewählte Stamm waren im MBA-Studium. Da habe ich gedacht, die spiegeln mir etwas, was eine wirkliche Stärke von mir ist. Diese Vertriebsstärke, diese Bühnenpräsenz, das spiegeln die mir, dass das extrem top ausgeprägt ist. Und das habe ich mir angenommen. Und da habe ich gesagt, ja, danke, das nehme ich mit und da mache ich was draus. Mhm. Und das lasse ich nicht nur einfach so liegen. Ja? Also es braucht auch mal Leute, die dir sagen, was du extrem gut kannst im Vergleich zu anderen und dass du damit was machen musst. Und auf der anderen Seite dann dieses Vertrauen von deinem Umfeld zu haben, dass du nicht so tief fällst, auch wenn es mal länger dauert. Mein Papa hat seinen Job aufgegeben, als ich mit meinem ein Jahr alten Sohn geschieden von Bayern nach Dessau gekommen bin und null Angestellte hatte. Und hat gesagt, ich halte dir den Rücken frei mit deinem Sohn, mit unserem Enkel und du kannst dich auf die Firma konzentrieren und ich mache die Kindergartennummer. Und dann kaufe ich noch für dich ein und sorge um die Autos und dann fahre ich dich noch zu den Terminen, macht er übrigens bis heute. Und meine Mama hat dann, als mein Sohn in die Schule gekommen ist, vor 4 Jahren gesagt, Sohn, jetzt höre ich mit meinem Job auf und gehe mit Abzügen in Rente, damit ich jetzt die Hausaufgabennummer übernehme, damit du dich weiter auf die Jobsituation konzentrieren kannst. Und auch wenn du inzwischen 25 Mitarbeiter hast, wird das ja nicht weniger mit der Arbeit. Also bin ich jetzt dran. Und also so ein Umfeld, das müssen nicht immer die Eltern sein, aber irgendwer unterstützend, der Partner natürlich hilft auch oder Freunde, ein gutes Netzwerk. Das war immer eine ganz wichtige Stütze, die mich immer bestärkt haben, den Weg einfach weiterzugehen und dieses innere Vertrauen zu haben, dass das schon alles irgendwie wird. Ja.
Ein Thema hast du damit auch nochmal angerissen, Vereinbarkeit, weil es ist tatsächlich ein Thema. Erstens interessiert es immer super viele Frauen, wie ist das dann? Aber es wird auch so als der Hebel genannt, dass wir auch mehr Frauen in diese Start-up-Szene bekommen. Mhm. Jetzt hast du schon quasi erzählt, wie du es gelöst hast. Deine Eltern sind da. Aber es ist ja dann trotzdem so, dass oft Frauen auch, und du hast ja schon gesagt, dass du aus Ostdeutschland kommst, ich würde mal sagen, vor allen Dingen Frauen aus Westdeutschland, ja auch schon in so einfach ein anderes Mindset haben, wenn es um das Thema Vereinbarkeit geht, im Sinne von, welche Anforderungen stehen da an mich und ab wann bin ich eventuell eine schlechte Mutter. Ist da auch nochmal dein Statement dazu? Ich meine, du bist dann viel unterwegs und das brauchen wir ja gar nicht in Abrede stellen. Also wir brauchen auch bei einem Startup nicht ich würde es schon gar nicht mehr Startup nennen, oder? Nennt man es per Definition? Also bei deinem Unternehmen redet man ja auch nicht über Teilzeit oder wann gehst du nach Hause oder wie auch immer. Es ist klar, da bist du einfach immer, wenn nicht physisch, dann mal mindestens mit deinem Kopf drin. Wie stehst du dazu?
Ja, also definitiv habe ich hier keine Teilzeitleistung, sondern ich reiße meine 60, 70 Stunden die Woche ab und die kommen dann auch sehr schnell zusammen, wenn man also 1-2 Reisetage in der Woche hat. Ich versuche aber in der anderen Zeit zu Hause zu arbeiten, obwohl wir auch ein schönes Büro haben, aber ich ermögliche allen meinen Mitarbeitern Homeoffice, weil ich es selber auch toll finde und nicht erst seit Corona, sondern vorher auch schon. Und das ermöglicht mir halt, dass ich doch einiges vereinbaren kann auch. Irgendwer muss ja auch mal meinen Haushalt machen, ja. Da wartet auch keiner, sondern das mache ich ja auch noch. Und das muss man auch irgendwie alles unter einen Hut bringen. Natürlich sind meine Eltern eine große Stütze, aber der Kindergarten war auch durchgehend offen während Corona. Also wir haben keinen einzigen Schließtag gehabt. Das hat viel geholfen. Dann die Einführung von Videomeetings natürlich hat auch viel geholfen, die Reisen generell etwas zu reduzieren. Und man muss aber trotzdem sagen, mein Sohn kennt es auch nicht anders. Also wenn er mal krank ist und hier zu Hause ist, dann ist klar, die Mama arbeitet trotzdem die ganze Zeit. Und da gibt es hier keine große Kinderbespaßung, sondern er beschäftigt sich und ich arbeite. Also das, so ist er einfach aufgewachsen. Und ansonsten habe ich kein schlechtes Gewissen, ihn bei Oma und Opa zu lassen, die 50 Meter die Straße hoch wohnen und absolut flexibel hier hin und her sind, weil das Familie ist. Und dann ist es wie in einem Mehrgenerationenhaushalt früher. Da haben sich auch die Großeltern um die Enkel gekümmert, damit die Eltern dann arbeiten konnten. Und so verstehe ich auch meine Familie. Ich hatte in Bayern eine Haushälterin, die mir geholfen hat, und da hatte ich immer ein schlechtes Gewissen und habe gedacht, die ist keine Familie, die ist auch nett, ist auch eine Omi, aber die gehört nicht zu uns. Und da war ich immer furchtbar unter Stress, wenn ich dann mein Baby mal abgegeben habe, weil ich zu einem Termin musste. Und das wollte ich eigentlich nicht. Also das war dann meine Lösung, wieder zurück nach Hause zu ziehen, in meinen Heimatort, um die Unterstützung meiner Familie anzunehmen. Und dann natürlich Kind im Hort, ganz wichtig. Der Hort ist ganz wichtig, den aber mein Sohn auch gerne besucht. Und dann auch natürlich Freunde aufzubauen, auch für meinen Sohn, ne? Spielfreundschaften. Die Kinder sind auch häufig hier, jetzt auch gerade 3 Jungs hier unten. Ja,
genau, dann wissen auch alle, was sie da leicht im Hintergrund hören. Aber ich finde es super.
Also das sind 3 Kinder, die hier spielen im Kinderzimmer. Aber natürlich, das gehört alles dazu. Wenn man das irgendwie wuppen will, dann natürlich kann man das nur so gestalten, indem man ganz viel miteinander versucht, unter einen Hut zu bringen. Und häufig bringe ich dann auch, wenn mein Sohn mal krank ist, meinen Sohn mit ins Büro, wenn ich einen Termin habe. Dann sitzt er da eben auch mit dabei und ist auch bei der Weihnachtsfeier dabei und so weiter. Also das ist ganz normal. Da braucht man einfach eine insgesamte Lösung, die man sich schon vorher überlegt. Wie kann ich das gestalten und wen nehme ich damit rein? Also das ist meine unbedingte Empfehlung, dass ich mir einfach einen Plan mache und nicht nur das alles auf mich zukommen lasse, sondern sage, wie möchte ich das? Und natürlich geht es auch, wenn man noch mehr Leute hat im Unternehmen. Aber am Anfang ist das illusorisch. Da hat man nicht das Geld für einen zweiten Geschäftsführer, mit dem man sich die Aufgaben teilt. Das ist einfach nicht drin. Und es ist jetzt bei uns auch erst nach 15 Jahren drin, ja, dass wir einen validen zweiten Geschäftsführer haben mit auch einem guten Gehalt, der auch gerne sich committet. Ja. Mhm.
Ein letztes Thema noch. Wir sind ja bei Mehrrock auf der Bühne, wo es auch darum geht, sichtbar zu sein. Und es gibt so eine süße Geschichte, die du jetzt gleich nochmal erzählen musst, was so deine Strategie ist, um dich sichtbar zu machen auf Veranstaltungen, wo irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, 80-90% Männer sind und dann wenige Frauen. Und du hast es schön erzählt und ich habe da das sehr gut, also ich bin ja als Moderatorin bei den Veranstaltungen und denk dann mir immer, wie ist es wohl für Männer irgendwo zu sein, wo nur Männer sind? Wie gut muss man sich fühlen? Und alle reden über Fußball und so und voll so. Und wie ist es wiederum für Frauen? Und du hast dann ganz schön gesagt, stell mich doch nicht an irgendeinen Tisch. Ich habe eine andere Strategie. Vielleicht möchtest du diese Strategie mal erzählen.
Absolut.
Wie du das machst, dass du dich nicht an Tische stellst und über Fußball reden musst.
Es ist absolut eine Empfehlung. Ich meine, über Autos rede ich auch sehr gerne. Da kommt man dann auch immer ziemlich gut.
Ja, stimmt. Das funktioniert auch, oder?
Genau, da kommt man schon ins Gespräch. Aber erstmal muss man ja dahin kommen. Und da muss man schon sagen, und das wissen auch nur meine Freunde, dass ich eigentlich ein schüchterner Typ bin. Wenn es um meine Arbeit geht, das nimmt mir ja immer niemand ab, ja. Wenn es um eine Arbeit geht, da kann ich ja die ganze Seele unterhalten. Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Das heißt, wenn ich normal in den Raum reinkomme, als Frau in so eine Logistikkonferenz, wo 120 Männer stehen, und dann komme ich da mit meinem zitronengelben Hosenanzug an oder mit meinem feuerroten und den feuerroten Pumps noch dazu oder auch noch im Grashüpfergrünen Anzug, also auf jeden Fall immer auffällige Farben, damit ich bei diesem ganzen Grau und Blau da auch erstmal raussteche, da gehe ich trotzdem nicht zu irgendeiner Männergruppe hin, die sich unterhalten und sagt, hallo, ich bin Denise Schuster von Park Your Truck und jetzt fangt mal an zu erzählen. Das würde ich mir niemals trauen, weil ich im Grunde eben so ein schüchterner Typ bin, ja. Sondern ich denke mir, ich wähle den einfachen Weg. Ich und da muss man auch dazu sagen, die Männer, wenn ich jetzt da in den Raum reinkomme und da stehen alle an Stehtischen mit dem Kaffee, da kommt auch keiner und spricht mich an. Hey, ne? Wer bist du denn? Ne? Machen die auch nicht. Das heißt also, da ist eine Barriere zu überwinden. Ja, wie überwinde ich die? Indem ich eine Einladung ausspreche. Also wenn ich nicht auf der Bühne sitze und da sowieso erzähle, versuche ich bei so einer Konferenz dann aufzustehen und eine provokante Frage zu stellen, wenn die Fragen am Start sind. Und dann stelle ich mich vor und dann bin ich sehr provokant und das ist die Einladung. dass man hinterher in der Pause dann auf mich zukommt, weil man mich da einmal reden gehört hat. Und das funktioniert immer. Und wenn man dann einmal drin ist, dann immer wieder sozusagen, es ist auch schon klar, ich bin beim Club of Logistics drin und das, da weiß jeder, dass mit jeder Veranstaltung, wo ich bin, dann auch die entsprechenden provokanten Fragen von mir kommen. Das erwarten die schon alle von mir, aber ich bin auch so. Ich denke, jetzt muss ich auch noch dem allerletzten erzählen, warum ich das und das denke und welche These ich hier vertrete. Ja. Dann hat man etwas, womit man sich austauschen kann. Was auch klar ist, also diese Alkoholnummer, Geschäfte an der Bar, funktioniert ja auch nicht. Also das kann ich, brauche ich nicht bringen. Ja, also ich habe ja nur diese Chance, dass ich so auffalle, mit auch noch einer klugen Sache, nicht nur provokant, sondern muss ja auch noch was dahinter stecken, damit ich eine Einladung ausspreche, damit man sich dann hoffentlich die richtigen Leute damit dann an mich wenden und wir dann da sprechen können.
Ich finde es total genial. Ich habe wirklich gedacht, so wie cool ist das denn? Ich meine, jetzt muss man sich natürlich auch noch trauen, diese Frage zu stellen. Aber ihr habt jetzt gehört, bei Denise funktioniert das. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, ganz klug analysiert mit diesem, das stimmt schon. Ja, die wissen auch dann manchmal nicht, ja, jetzt gehe ich, schöner grüner Anzug, wer sind Sie denn? Wäre jetzt auch irgendwie nicht so gut, um Barrieren abzubauen. Ich meine, ich gehe mal davon aus, jetzt langsam kennt man dich natürlich auch und dann ist es ja sowieso ein großes Netzwerk. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema mehr Frauen auf den Bühnen im Sinne von, wenn du zu Vorträgen angefragt wirst, Panels? Ich meine, das kostet dich auch alles Zeit. Wie wichtig ist das zu sagen, bin ich da bei den Konferenzen, ich nehme jede Panel-Anfrage an und so weiter? Weil am Ende bist du dann auch immer diese eine Frau, die gesucht wird, ne?
Ja, aber bin ich gerne die Quotenfrau, weil es mir dann Chancen bietet, dann auch das Unternehmen zu vertreten und da in die Zukunft zu blicken. Letztendlich ist das immer alles etwas, was kostenfrei ist und kostenfrei Marketing. Viele Leute aus der Branche hören dich. Das nehme ich eigentlich immer an, weil das, ja, besser kann man es nicht bringen. Also da müsste ich schon ganz viele Marketinganzeigen schalten, nämlich alle Geldkosten für diese eine Bühne.
Und jetzt noch zwei Fragen zum Schluss inhaltlicher Art. Das eine ist, ich habe am Anfang gesagt, wenn dir Vorurteile entgegengebracht werden, dann hindert das am Wachsen von deiner Idee. Das heißt, was muss unbedingt passieren, dass, oder vielleicht auch nochmal erläutert, was würdest du sogar in Geld beziffern können? Was geht da Deutschland verloren, mal davon unabhängig, dass du gesagt hast, wir haben hier eh Probleme damit, Kapital zu investieren und zu wachsen. Also was würdest du sagen, ist so dieser Frauenanteil an Wachstumshemmung? Und das zweite ist tatsächlich auch nochmal dieses, warum ist es so wichtig, dass der weibliche Blick in eine männlich geprägte Branche kommt? Also, es wird immer so, Diversität ist total wichtig, weil es geht um die guten Lösungen, ne? Aber du könntest es ja jetzt auch hier nochmal mit Fakten hinterlegen, warum es, ich meine, jetzt sieht man ja bei dir, was so eine schlaue Geschäftsidee, und die wäre vielleicht nicht gekommen, wenn sie nicht gut unterstützt wird. Also die zwei Sachen nochmal, dieses Wachstum und Diversität.
Also ich bin 100% davon überzeugt, dass insgesamt ganz viele tolle Ideen nicht so weit kommen, weil sie nicht genügend Kapital bekommen, gerade in den Series A und B Runden, also die am Anfang stattfinden, weil da die Frauen einfach benachteiligt werden und da geht es schon darum, ob ich 100.000 oder 1 Million bekomme. Also bei Frauen ist es dann eher so, dass sie eher in die Hunderttausende bekommen und die Männer kriegen dann für die gleiche Idee, für das gleiche Thema auch einfach schon mal direkt die Million. Und das heißt also, dass man viel länger braucht, um sich hochzuarbeiten und zu wachsen, als vielleicht Männer mit ihrer gleichen Gründungsidee, weil sie einfach ja mehr Vertrauen von Grund auf bekommen, ja, und auch die Kindernummer da nicht zum Nachteil erstmal gesehen wird, sondern ja, das ist einfach normal und deshalb geht es da ab. Also da gehen Millionen verloren, ja, gehe ich davon aus. Und viele Unternehmen überleben die ersten 5 Jahre nicht, weil sie nicht genügend Kapital bekommen. Auf der anderen Seite sind Frauen wahnsinnig wichtig, nicht nur als Vorbildunternehmerinnen, sondern eben insgesamt auch in der Wirtschaft. Die haben einen ganz anderen Blickwinkel. Ja, und da ist auch eine andere Führung, da ist eine andere Wertschätzung der Mitarbeiter, da ist auch ein anderes Kümmern. Ich sage immer bei uns im Unternehmen, ich bin immer noch die Mutti hier, obwohl alle meine Mitarbeiter älter sind als ich. Also ich habe ja die Ü50-Strategie für mich entdeckt als Startup-Unternehmerin, was auch total kurios ist. Steht auch in keinem Lehrbuch, obwohl ich mir wünschte, dass es da reinkäme, dass man eben homogene Teams hat, die auch aus älteren Mitarbeitern bestehen, die einfach die ganze Erfahrung mitbringen. Aber da ist einfach auch viel mehr, ja, ich sag mal, diese Mutti-Kompetenz trotzdem da. Und ich beobachte das auch bei anderen Unternehmen, wo die Frau an der Spitze steht. Da ist ein ganz anderes Verhältnis zu den Mitarbeitern. Das geht viel tiefer. Da ist man viel interessierter daran, an den einzelnen Leuten. Und die bleiben dann auch viel länger im Unternehmen, als wenn es praktisch bloß um Zahlen geht und wo sich die Männer ja häufig nicht so damit auseinandersetzen, wie es ihren Mitarbeitern geht oder was gerade die Frau macht oder wie auch immer, wie es den Eltern geht oder sonst was. Das geht nicht so tief rein. Und deshalb denke ich, zum Thema Mitarbeiterbindung, Kultur im Unternehmen und auch der Blick der Frauen, der häufig sehr anders ist auf bestimmte Probleme, auf Herausforderungen, der ist ganz wertvoll. Und es wäre doch schade, den zu verschenken. Ja?
Also das wäre nämlich auch nochmal meine Frage gewesen, Stichwort Innovation. Wo würdest du die Lösungskompetenz sehen oder in einer Branche, wo dann immer nur Gleiche unter Gleichen waren, warum ist da der Blick, der andere Blick so wichtig, um auch einfach Probleme zu lösen?
Naja, weil es immer so ist, dass man einen anderen Blick braucht, ob das jetzt unbedingt ein weiblicher Blick ist oder generell ein anderer Blick, um dann auch nochmal im Sparring auf eine Lösung zu kommen. Das geht mir ja ganz genauso. Da muss ich nicht unbedingt eine Frau haben zum diskutieren, aber man braucht jemanden, mit dem man sich austauscht. Und am Ende ist es aber häufig so, wie gesagt, dass es gar nicht schadet, wenn einfach auch mal kluge Frauen die Möglichkeit haben, genauso gleichberechtigt am Markt erfolgreich zu sein in typischer Weise männerdominierten Unternehmen oder Branchen, weil die auch einfach eine Berechtigung haben. Ja? Und also nach 15 Jahren Unternehmen, also 15 Jahren am Markt mit meinem Unternehmen, kann ich sagen, wir sind noch ganz weit weg von der Gleichberechtigung von Gründerinnen und Gründern, was Kapital angeht, was insgesamt auch Gender Pay Gap angeht und alle möglichen Kunden-Lieferanten-Beziehungen, da sind wir noch ganz weit entfernt. Und das hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Aber ja, da auch nochmal mein Rat an alle, seid nicht naiv, so wie ich das vielleicht auch war, sondern nehmt das einfach als Fakt, bereitet euch drauf vor, seid präsent, macht aus eurer oder aus der vermeintlichen Schwäche, die anderen euch als Schwäche angedeihen wollen, eine Stärke, indem ihr euch bunt anzieht und jede Bühne nutzt, die euch geboten wird, um eure Meinung, eure Thesen, eure Visionen zu vertreten. Macht das mit brennenden Herzen und Flammen, damit da jeder einfach folgt. Und ja, dann sucht euch weibliche Investorinnen, die es jetzt auch immer mehr gibt, die dann an eure Idee glauben und der es dann egal ist, ja, wer da vorne steht, aber die den Frauen da eine Chance geben.
Ja, und sucht euch solche Role Models, wie Denise Schuster ist. Damit hast du ja schon perfekt auch die Frage beantwortet, wie bekommen wir mehr Rock auf der Bühne? Letzte Frage an dich, was sind deine Zukunftspläne? Wobei können wir dich unterstützen, indem wir dich sehen, dich liken, allen erzählen, dass es Park Your Truck und diese tolle Frau gibt, die diese tolle Idee unter harten Umständen aufgebaut hat. Also schreibst du das Wirtschaftsbuch, was du hier schon kurz angedeutet hast?
Ja, ich bin da nächstes Jahr im Dschungelcamp. Nein, natürlich nicht. Also, Auf gar keinen Fall. Der Punkt ist, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich generell auch Vorbilder nimmt. Und ich bin ja nicht nur wirklich Vorbildunternehmerin seit 2021 in Deutschland und vertrete auch sozusagen diesen weiblichen Gründungsgedanken und möchte auch andere animieren. Aber ich möchte auch wirklich dazu einladen, dass man sich mit mir vernetzt, auch mal Sachen austauscht, dass man insgesamt sich verknüpft und diese Möglichkeiten nutzt, Netzwerk aufzubauen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die ganz, ganz viel bringt, insgesamt für jeden viel bringt. Und ihr könnt mich schon unterstützen, indem ihr den Podcast hört, indem ihr denkt, Mensch, wenn ich gezweifelt habe, zweifle ich jetzt nicht mehr. Ich mache einfach und eure Idee umsetzt. Ja.
Und was sind deine Pläne für die Zukunft?
Also, meine Pläne für die Zukunft. Ja, natürlich möchte ich auch noch meine Vision von dem klimaneutralen Nutzfahrzeugverkehr auf meinen Parkplätzen umgesetzt sehen und noch in ganz vielen Ländern wachsen, meine Mitarbeiter weiterhin glücklich machen und auch dennoch trotzdem ein bisschen mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen, wenn er jetzt aufs Gymnasium geht, mich mehr einbringen, hier zu Hause auch. Deshalb die Last ein bisschen auf ein zweites Paar Schultern zu verteilen und den Urlaub, das ist jetzt auch mein großes Ziel dieses Jahr, zum ersten Mal Urlaub zu machen ohne Laptop nach 15 Jahren, das würde mir sehr gut gefallen.
Sehr cool. Also Denise, wir danken dir sehr, dass du dein Wissen geteilt hast, deine Erfahrung. Wir danken dir sehr, dass du mit solchen, so resilient quasi 15 Jahre dieses Unternehmen aufgebaut hast, dass du so klug bist, so strategisch dabei ja irgendwie auch den Humor nicht verloren hast und wirklich mit so einer Chuspe, mit Mut da irgendwie die Bühnen rockst. Das ist wirklich total beeindruckend zu sehen. Ich habe mich total gefreut, dich zu hören und dann dich direkt einzuladen und dass du direkt gesagt hast, ich nehme hier an diesem Podcast teil, einfach weil ich weiß, dass du natürlich total viel beschäftigt hast. Vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Freude bereitet, Daniela. Und viel Erfolg weiterhin für deinen Podcast.
Dankeschön. Und vielleicht sehen wir uns ja mal auf irgendwelchen Bühnen. Wenn es euch gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann gebt dieser Episode natürlich ein Like, vernetzt euch mit Denise Schuster, schaut euch das Unternehmen an. Und wenn ihr auch der Meinung seid, das muss eine große Bewegung werden, wir brauchen mehr Frauen auf allen öffentlichen Bühnen, dann gebt diesen ganzen Podcast auch ein Like und 5 Sterne und empfiehlt immer alles schön weiter. Und wenn ihr noch ein weiteres Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir sagen zum Schluss tschüss. Und wie immer, let's get loud, Ladies. Tschüss.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.